Und beginnen wir wieder mit einem Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um die heilige Therese von Lisieux oder die heilige Therese vom Kinde Jesu und vom heiligen Antlitz, wie sie offiziell heißt, die mehrmals als die größte Heilige der Neuzeit bezeichnet worden ist. Gut, da sind noch ein paar Kapuzunder nachgekommen, aber sie ist sicher eine Heilige, die einen großen Einfluss hat. Und wenn man genau hinschaut, entdeckt man ein Mädchen, das in den Karmel eingetreten ist, in einen beschaulichen Orden, das Kloster nicht mehr verlässt und mit 24 Jahren gestorben ist. Also, wie kann da Großes geschehen, fragt man sich. Ja? Aber da sieht man eben, wie das Reich Gottes so funktioniert. Bei der heiligen Therese von Lisieux ist es fast ein bisschen schwierig, diese Dreiteilung sozusagen zu schaffen, ihr Leben zu erzählen und dann ihre Lehre und dann ihre Auswirkung sozusagen auf die Kirche, weil bei ihr ist das so verwoben ineinander, das fällt so zusammen, dass man das schwer irgendwie trennen kann voneinander. Aber dass sie eine Wirkung hat auf die Kirche, ist schon deswegen sehr offenkundig. Johannes Paul II. Hat sie zur Kirchenlehrerin erhoben. Ja. Schon, das teilt sie diese Ehre mit also ganz großen Theologen. Und wie gesagt, sie ist mit 24 Jahren gestorben, nach einem Leben im beschaulichen Kloster, in das sie mit 15 Jahren eingetreten ist. Kirchenlehrerin. Es zahlt sich aus, sich mit der heiligen Therese von Lisieux zu beschäftigen. Ich glaube, sie kann jedem Einzelnen von uns und auch der Kirche als Ganzes wirklich viel beibringen. Sie ist am 2. Jänner 1873 geboren, als jüngstes von 9 Kindern ihrer Eltern. Allerdings sind nur 5 dieser 9 Kinder auch erwachsen geworden. Die Kindersterblichkeit war sehr, sehr hoch. Von sehr beeindruckenden Eltern muss man sagen. Célie und Louis Martin heißen die Eltern, die inzwischen selbst heilig gesprochen worden sind. Das war immer schon der große Wunsch Johannes Paul II., dass man noch heilige Ehepaare sozusagen findet, um sie heilig zu sprechen. Sie sind heilig gesprochen worden gemeinsam, weil sie wirklich ein sehr beeindruckendes Leben geführt haben und auch tolle Eltern waren, durch alle Schwierigkeiten hindurch auch. Eigentlich wollten beide, ihre Eltern, selbst ins Kloster gehen und beide wurden abgewiesen, weil sie zu schwächlich waren und waren unglücklich darüber. Sie hätten gerne ein geistliches Leben geführt, haben einander dann gefunden, sagt also gut, dann heiraten wir halt und haben dann einen interessanten Plan entwickelt. Sagt, wir werden heiraten, um dann eine Josefs-Ehe zu führen. Also eine Ehe, in die man nicht zusammenkommt, als Mann und Frau. Aber sie sind dann nach ein paar Monaten darauf gekommen, dass das wahrscheinlich nicht ihre Berufung ist. Wie gesagt, sie haben 9 Kinder gehabt. Ja. Was Gott sei Dank ist. Gott sei Dank war, sonst gäbe es keine Therese von Lisieux und noch sehr viele andere tolle Kinder, die aus dieser Ehe entstanden sind. Aber die Eltern, schon sehr interessant, sind erst von Papst Franziskus heilig gesprochen worden. Vom Papst Benedikt, glaube ich, sind sie selig gesprochen worden, weil es wichtig ist, dass man auch heilige Ehepaare vor Augen hat. Allerdings hat die heilige Therese von ihrer Mutter wenig gehabt, die ist gestorben, wie sie 4 Jahre alt war. Und das war die große Katastrophe ihres Lebens. Ja? Alles, was ich jetzt erzählen werde, sind die Probleme eines Kindes. Ja, das war die heilige Therese. Mit 4 Jahren stirbt die Mutter und sie hat sich einfach sehr schwer getan, aus begreiflichen Gründen. Obwohl sie in einem unglaublich behüteten Zuhause aufgewachsen ist. Ihre älteste Schwester Pauline hat sozusagen die Stelle der Mutter eingenommen und der Vater war ein unglaublich liebevoller Vater und hat also seine jüngste Tochter besonders lieb gehabt. Er hat sie immer meine kleine Königin genannt. Also sie haben dann oft gemeinsam Spaziergänge unternommen und so weiter. Sie waren besonders vertraut und es war eine sehr liebevolle Atmosphäre in diesem Haus in Lisieux, wo die Familie gelebt hat, der Vater mit seinen Töchtern. Das ist jetzt vielleicht nicht sehr fromm, wenn man das so sagt und so, aber ich sage das etwas ungeschützt. Ich traue mich zu sagen, dass die kleine Therese eigentlich ein verwöhntes Kind war. Ja. Es wird dann manches, was sie als Kind gemacht hat, oft in der Rückschau gedeutet als sehr tiefsinnig und so weiter. Es gibt so eine berühmte Geschichte, wo ihr dem kleinen Mädchen ein Korb gezeigt worden ist, da waren lauter Schleifen drinnen und lauter Dinge, die halt junge Mädchen gerne gehabt haben damals. Sie sagt, also du darfst dir was aussuchen, willst du deine Schleife dir rausnehmen? Und sie hat also zugegriffen und gesagt, nein, ich nehme alles, ich wähle alles. Ja. Das hat man später gedeutet, also das ist schon ihre Berufung gewesen und so weiter. Ich glaube aber, dass das, nämlich das ist wichtig auch, um sie zu verstehen, dass sie das einfach wie halt kleine Kinder, die verwöhnt sind, sich selbstverständlich geliebt fühlen und sich denken, natürlich kriege ich alles. Ja. Das ist dann doch auch wieder wichtig für eine Art von Spiritualität. Ja, also vielleicht kann man später nochmal darauf zurückkommen oder daran denken. Ja. Sie war ein unglaublich empfindsames Kind, hochsensibel, muss man sagen. Und da verwundert es nicht, dass wie ihre älteste Schwester Pauline, die sozusagen jetzt die Stelle der Mutter eingenommen hat, hat sich entschlossen, in den Karmel einzutreten. War plötzlich weg. Ja. Und das hat ihr unglaublich wehgetan, so dass sie wirklich krank geworden ist. Also sie war wirklich schwer krank, die Ärzte sind gekommen, haben dann etwas Interessantes gesagt, sagt, entweder stirbt sie jetzt oder sie wird verrückt. Ja, die ist im Bett gelegen und hat halt alle möglichen psychosomatischen Leiden gehabt, würde man heute sagen. Ja, und hat da schon eine mystische Erfahrung gemacht. Das kann man heute noch besuchen, das Haus, und da steht auch noch die Marienstatue neben ihrem Bett, dass die Mutter Gottes auf die hat sie halt geschaut in ihrem Leid, ja, und die Mutter Gottes hat sie angelächelt. Und plötzlich war sie wieder gesund. Ja. Und das war für sie irgendwie ein Trost und sie war sozusagen hat gemerkt, sie kann sich auch auf die Mutter Gottes verlassen. Ja. Sie hat sich dann Marie sozusagen genommen als die dritte Mutter. Ja. Was macht der liebe Gott? Auch die ist in den Karmel eingetreten. Ja. Und die Therese von Lisieux ist wirklich, das kann man nicht anders sagen, einfach in Wehleidigkeit aufgegangen. Ja. Sie hat das selbst dann beschrieben, ja, dass sie einfach, es hat ihr alles hat sie betrübt, alles hat sie irgendwie zum Weinen gebracht und das hat sie auch gemerkt, sie wollte das gar nicht und hat dann gesagt, ich habe dann darüber geweint zu haben. Das hat sie dann auch wieder gestört. Dass sie, also das war ihr Zustand. Ja. Also das sagt natürlich viel über ihren Charakter aus, eben ein sehr sensibles Kind, aber auch schon der Kampf irgendwie. Ein berühmtes Erlebnis hat sie dann gehabt, wie gesagt, das sind lauter Dinge, die klingen nicht sehr beeindruckend, das sind Probleme eines kleinen Kindes. Ja. Aber im Jahr 1886, am Weihnachtsabend, also sie war 12 Jahre oder 13, ist sie auf der Stiege heruntergekommen, in dem Haus und unten hat also die Schwester mit dem Vater gesprochen und gesagt, also so wie wir Weihnachten bis jetzt gefeiert haben, das haben wir nur für die Therese noch so gemacht, in dieser Art und in dieser Festlichkeit, das werden wir das nächstes Jahr nicht mehr machen. Und das wäre genau wieder so ein Moment gewesen, wo sie so in Tränen ausgebrochen wäre. Ja. Und irgendwie wie mit einem Schlag hat sie sich das abgewöhnt. Hat sie gesagt, heute ist Schluss. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Also dass da eigentlich in so kleinen, scheinbar Nebensächlichkeiten sehr große Dinge passieren. Ja. Sie hat das selbst so beschrieben, die Nächstenliebe trat in mein Herz ein. Ich vergaß mich, damit ich Freude bereiten kann und seither war ich glücklich. Das ist ein schöner Satz, finde ich. Ja. Die Nächstenliebe trat in mein Herz ein. Ich vergaß mich, damit ich Freude bereiten kann und seither war ich glücklich. Das ist eigentlich das Geheimnis eines christlichen Lebens. Ja, ab dem Moment, wo man aufhört, auf die eigenen Befindlichkeiten ständig zu schauen und ob es einem eh gut geht, ob er eh niemand gekränkt hat und ob er eh so ist, genau wie ich mir das wünsche und so, oh, ist nicht genau so, da muss ich wieder weinen und so. Ab dem Moment geht es mir gut, wenn ich das überwinden kann. Das hat, in einem Schlag hatte Therese von Lisieux das gelernt. Das war de facto ein Kampf, der 10 Jahre gedauert hat, seit dem Tod ihrer Mutter. Ja. Und damit hat es dann überwunden gehabt. Und sie hat dann den Entschluss gefasst, so wie ihre beiden älteren Schwestern, auch in den Karmel in Lisieux einzutreten. Ja, die waren dort Und sie war 14 Jahre alt damals, wie gesagt, jetzt will ich auch Karmelitin werden. Aber mit 14 Jahren ist man einfach zu jung, um in den Karmel einzutreten, aber sie hat doch recht einen starken Willen gehabt und hat nicht abgelassen von diesem Wunsch. Ja? Und hat dann mit einer anderen Schwester und ihrem Vater an einer Wallfahrt nach Rom teilgenommen. Ein Teil dieser Wallfahrt war auch eine Audienz beim Heiligen Vater, damals Leo der 13. Und sie hat sich also da, wie der Papst sie angesprochen hat, hat sie sofort ihren Wunsch geäußert, ob er nicht erlauben könnte, in den Karmel einzutreten. Der Papst kann doch die Dispens erweitern. Der Papst war etwas überfordert wahrscheinlich mit dieser Frage. Irgendwelche Schweizer Gattisten haben sie wieder auf die Seite gedrängt. Ich glaube, er hat sie noch etwas Nettes gesagt oder so, dass sie sich an den Bischof wenden soll, in die Heimatdiözese. Und das hat sie dann gemacht und der Heimatbischof hat tatsächlich die Dispens gegeben. Sie ist mit 15 Jahren Karmelitin geworden. Ja. Man hat sie für reif gehalten, wirklich dieses Leben zu beginnen. Und dort hat sie eben dann diesen Namen angenommen. Die Karmelitinnen bekommen ja nicht nur einen Ordensnamen, sie hat schon mit Taufname Therese geheißen, den Namen hat sie beibehalten. Und eine Karmelitin hat damals sehr nett gesagt, wenn man in den Orden eintritt, kriegt man auch ein Adelsprädikat dazu. Also sie heißt Therese vom Kinde Jesu und hat dann selbst noch ein Jahr später, glaube ich ungefähr, dazu gewählt und vom heiligen Antlitz Jesu. Also das Kind Jesu hat für sie ist natürlich sehr gepasst, aber vom Antlitz Jesu ist natürlich auch schon ein bisschen beinhaltet das Geheimnis des Leidens. Das Antlitz Jesu, denkt man, das Bild Jesu auf dem Grabtuch von Turin oder auf dem Schweißtuch der Veronika, weil das sehr wohl ihr Leben auch schon geprägt hat, das war ihr bewusst. Sie hat einen kindlichen Glauben gehabt, aber einen unglaublich tiefen Glauben und einen Glauben mit großer Selbstverständlichkeit. Also es wird erzählt, dass sie am Tag ihrer Profess, die war im September, sich einen Wunsch gehabt hat. Sie hat gesagt, ich wäre so schön, wenn es schneien würde. Im September schneit es aber normalerweise nicht. Und hat sie halt darum gebetet. Natürlich hat es am Professtag geschneit. Ja? Auch später mal waren alle ihre Mitschwestern krank, sind immer mehr krank geworden und in dem Karmel ist das schon ein bisschen katastrophal, weil der tägliche Betrieb ja nur von den Schwestern im Kloster aufrechterhalten wird. Sie war die Einzige, die noch gesund war, musste also alles machen, für alle kochen, alle versorgen, alles Ding, hat nicht mehr gewusst, was sie machen soll und ist dann zum Tabernakel gegangen und hat dagegen geklopft und gesagt, was ist los, Jesus? Ja, und dann sind die wieder gesund geworden. Also das ist so typisch eine der Art des Glaubens der Therese von Lisieux, sehr unmittelbar, ja, ganz direkt, aber sehr tief in Wirklichkeit. Ja. Der Größten ist, wie ein Kind sich eben erwartet, dass der Vater für den da ist, ja, der Jesus, der Bruder. Ja. Sehr bald aber hat sie auch im Kloster echte, wirkliche Leiden zu dulden gehabt. Teilweise war ein bisschen ein Unverständnis der Mitschwestern da, man hat sie ein bisschen für eine Wichtigtuerin gehalten oder sonst etwas. Das kann natürlich oft recht hart werden, wenn das irgendwie das nicht stimmt sozusagen oder Spannungen gibt, weil in einem Karmel sind alle ständig im selben Haus. Ja. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Aber sie hat dann auch sozusagen etwas gehabt, was viele, viele Heilige erlebt haben, nämlich eine Trockenheit im Gebet. Das klingt so, naja, mein Gott, dann geht es halt nicht so gut. Für jemanden, der sein ganzes Leben dem Gebet widmen will, der nichts anderes machen will und da sein Lebensinhalt sieht, ist das schon recht heftig. Also jeder von uns, der das schon einmal erlebt hat, wenn man beten will und es ist nichts, man spürt nichts und man hat keine Trost im Gebet und so weiter, das ist schon eine echte Prüfung. Und natürlich eine Therese von Lisieux, sowieso so sensibel, ganz auf Gott hingerichtet, hat wirklich darunter gelitten. Und wie gesagt, bei allen Heiligen kann man das eigentlich feststellen. Es wird dann später sogar noch viel heftiger. Also man sollte nicht verunsichert sein, wenn es im eigenen geistlichen Leben passiert, weil das ist fast ein Zeichen schon, dass man Fortschritte macht, dass der liebe Gott ein bisschen auch auf die Probe stellt, ob man dann weiter betet, obwohl man nicht sofort getröstet wird zum Beispiel. Nicht? Was ihr aber wirklich Leid verursacht hat, sie hat das dann einmal selber gesagt, also ich weiß nicht, ob ich noch mehr leiden kann, war, dass ihr Vater krank geworden ist, aber er hat eine sehr unangenehme Krankheit gehabt. Eine Schwester war ja noch zu Hause, nicht in den Karmel eingetreten, die hat sich um den Vater gekümmert, aber der Vater hat eine Krankheit gehabt, die ihn immer mehr geistig umnachtet hat. Und das ist natürlich besonders schwer gewesen, dann ist er plötzlich abgängig gewesen, man musste ihn suchen, man hat nicht gewusst, ob er sich jetzt was antut oder was. Also das war ein unglaubliches Leid, auch für die Therese, die natürlich dann auch nicht im Kloster war, sie konnte sich nicht um den Vater kümmern. Also das hat sie unglaublich mitgenommen. Und dann ist der Vater schließlich auch gestorben, allerdings wieder umsorgt und so weiter, man hat dann einen Platz für ihn gefunden und ist also geistig umnachtet gestorben, aber ganz im Frieden. Nachdem der Vater gestorben ist, ist auch die Schwester Selin, 1894, die sich um den Vater gekümmert hat, auch in den Karmel eingetreten. Also irgendwie haben die eine gewisse Frömmigkeit gehabt, diese Schwestern. Ja. Also, aber voller Freude. Also sie sind, eine war dann ihre Oberin und so weiter. Also sind ja, von denen weiß man ja, dass das sehr glückliche Berufungsgeschichten waren. Ja. Am 9. Juni 1895 hat Therese von Lisieux wieder einen geistigen Schritt gesetzt. Für uns, die wir ein Dreifaltigkeitspfarre sind, das war das Dreifaltigkeitsfest in dem Jahr, hat sie sich der göttlichen Barmherzigkeit geweiht. Ja, das war für sie irgendwie, hat sie gemerkt, ich möchte mich ganz der göttlichen Barmherzigkeit zur Verfügung stellen. Ihre Berufung hat sie sozusagen im Kloster weiterentwickelt. Und da beschreibt sie das selbst, sie hat den Auftrag bekommen, auch ihre eigenen Entwicklung dann aufzuschreiben, was da vor sich gegangen ist, und sie hat etwas Interessantes erlebt. Nämlich, sie hat gelesen, das 12. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus die verschiedenen Aufgaben in der Kirche beschreibt. Ich lese das kurz vor, Kapitel 12, 12 bis 31. Denn wie ein Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwäch erscheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen wir weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre. Und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sondern die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Wunder zu tun, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle solches Reden auslegen? Das war für die Therese irgendwie ein Schlüssel. Okay, ich muss meinen Platz in der Kirche finden. Die Kirche ist ein Leib, da gibt es also verschiedene Aufgaben. Was wird jetzt meine Aufgabe sein? Und plötzlich hat sich für sie ein echtes Problem ergeben, weil sie wirklich in sich die Berufung gespürt hat, alles zu machen. Ja? Also eigentlich will ich muss jetzt Missionarin werden. Ja? Ich muss aber auch ein beschauliches Leben führen, ich will beten, ich will helfen, ich will aktiv sein. Alle, es gibt. Und sie hat auch gesagt, ich würde am liebsten Priester werden. Ja? Dass sie später, wie sie krank geworden ist, sie ist mit 24 Jahren gestorben, hat sie zu jemandem gesagt, es ist gut, dass ich jetzt krank geworden bin, mit 24, dass ich jetzt leiden kann, was für den Leib Christi tun kann, weil mit dem Alter wäre ich sonst Priester geworden. Ja? Nämlich, sie hat schon gewusst, dass sie nicht Priester wird, aber sie hat wirklich in sich alle Berufungen gespürt. Ja? Und das war ein echtes Problem auch. Ja? Also, man kann sich ja hineinversetzen, wenn man eine Berufung gespürt hat und sagt, das muss ich jetzt machen, ich muss diesen Menschen heiraten, ich muss jetzt Priester werden, ich muss in das Kloster eintreten. Ja? Das ist meine Berufung. Was mache ich jetzt, wenn ich alle Berufungen spüre? Ja? Das ist nicht so einfach. Ja? Und sie war voller Liebe, sie wollte wirklich alles für Christus geben. Ja? Und dann hat sie in ihrem geistlichen Prozess Gott sei Dank auch das 13. Kapitel vom 1. Korintherbrief gelesen. wo Paulus schreibt, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Und dann wird die Beschreibung der Liebe, wir kennen das von vielen Hochzeiten, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sie nicht und so weiter. Und das war für die Rest die Lösung. Sie hat gesagt, gut, das ist meine Berufung. Ich will im Herzen der Kirche die Liebe sein. Ich will alles lieben, 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 was noch geht. Ja, das ist typisch, ich habe das Zitat gekannt von der Mutter Teresa von Kalkutta, aber sie hat sich selbst von ihrer Namenspatronin abgehört. Sie hat gesagt, ich will dich lieben, wie du noch nie geliebt worden bist. Ja, das war so ihre, im Herzen der Kirche die Liebe sein. Und was bedeutet das jetzt? Wie gesagt, also wenn alles nur die Liebe allen einen Sinn gibt, dann ist egal wo ich bin, wenn ich jetzt im Kloster bin, aus dem Kloster nicht verlasse, hier werde ich alles aus Liebe machen. Und wenn ich einen Faden vom Boden aufhebe aus Liebe, ist das besser, als wenn ich, weiß ich, was für Großtaten vollbringe ohne Liebe. Ist ja logisch, nicht? Aber sie hat dann wirklich sich um diese ganz kleinen Dinge bemüht. Ja? Das war sehr beeindruckend, weil sie hat ja ihr Leben auch, also ihr Innenleben aufzeichnen müssen, auf Geheiß. Deswegen weiß man das dann, eine Mitschwester hat dann nach ihrem Tod gesagt, also eins weiß ich, mich hat die Therese am liebsten gehabt. Ja. Und da weiß man, die hat sich am schwersten getan. Ja. Und hat ihr so liebe, ist ihr so liebevoll begegnet. Also das ist ein unglaubliches Geheimnis. Das ist sozusagen das, was jetzt ihre Botschaft als Kirchenlehrerin ist. Dieser kleine Weg, den man, wie man es nennt, eben alles aus Liebe zu tun. Da sage ich noch später dazu. Sie hat das versucht, sozusagen dann jetzt konkret zu machen. Sie war eigentlich eine Praktikerin. Hat gesagt, also schauen wir mal, wie das geht. Ich will jetzt lieben. Am besten suche ich mir jemanden aus, der von niemandem geliebt wird. Und da hat sie bald jemanden gefunden. Und zwar waren alle Medien, würde man heute sagen, voll von einem Mörder. Branzini hat er geheißen. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Ich glaube, er hat mit einem Hackebeil seine Familie ausgerottet oder etwas in der Art. Und er war also das Monster schlechthin, ja, außer der Branzini, das ist sozusagen das Böse schlechthin, das Scheusal, das jetzt sozusagen seiner gerechten Strafe zugeführt wird, hat den Prozess gegeben, wurde Gott berichtet, wie furchtbar alles ist, außer er wurde zum Tode verurteilt, na endlich und so, ja. Und dann natürlich haben sie auch darüber berichtet, und völlig ohne Reue und nichts, ja. Und die Therese von der Jure, die ja erst nur sehr, sehr wenig, also ich sage sehr gefiltert das alles mitbekommen, sie hat nicht, Kamelite liest nicht viel Zeitung, aber davon hat sie gewusst und hat gesagt, sie wird jetzt für diesen Mörder beten, aus Liebe. Und sie möchte ihm das Schönste erbitten, was es gibt, dass er zu Jesus findet. Ja. Und hat wirklich also auch alles, was sie getan hat und für ihn getan, also aufgeopfert und so weiter, also wirklich, weil sie diesen Menschen lieben wollte, den sonst offensichtlich niemand mehr geliebt hat. Und dann waren auch die Zeitungen voll, wie furchtbar, also der Priester hat gewartet am Fuße des Schafotts. Er hat also jede Tröstung der Religion abgelehnt, ist hinaufgestiegen und ist enthauptet worden. Und scheint nicht geklappt zu haben. Und dann hat sie irgendwo, ich weiß nicht, wie das genau war, ich habe schon mal gehört, aber vielleicht ist das ein bisschen eine Legende, dass sie in Zeitung, wo der Fisch drin eingepackt war, noch einen Artikel gefunden hat oder so. Auf jeden Fall hat sie erfahren, ein Detail, das manche Zeitungen gar nicht berichtet haben, er hat das zwar gemacht, aber wie er dann oben war, hat er sich schon noch einmal erhoben vom Schafott, und hat den Priester gebeten, ihm das Kreuz hinzuhalten. Und der hat Angst gehabt, spuckt er jetzt drauf oder weiß ich was. Worauf der die 5 Wundmale Jesu geküsst hat. Und dann hat er sich niedergelegt und ist enthauptet worden. Hat er sich in der letzten Sekunde seines Lebens noch bekehrt. Ja. Unten war er noch nicht bekehrt. Also das ist schon beeindruckend. Ja. Dass der wirklich im letzten Augenblick seines Lebens hatte noch zu Jesus gefunden. Und das war für sie irgendwie eine Bestätigung auch, für die Therese, was die Liebe vermag. Was, wenn ein Mensch zu lieben beginnt und für jemanden betet aus Liebe und wie viel man da bewirken kann, im Herzen der Kirche die Liebe sein. Ja. Sie hat dann auch 2 geistliche Brüder gehabt, das war damals und heute ist es auch noch üblich, dass Karmelitinnen oft sich sozusagen adoptieren einen Priester. und sie hat zwei Missionare, einen in Afrika und einen in China, zugeteilt bekommen. Und hat gesagt, so für die mache ich jetzt alles. Also für die ich jetzt opfern und beten und weiß ich was. Aber die haben das tollste Erfolge gehabt, weil da in die Syrien eine Schwester für sie gebetet hat. Und sie hat aber auch Briefverkehr mit ihnen gemacht. Sie hat gesagt, das sind meine beiden Brüder. Ja. Das ist das, was man sozusagen den kleinen Weg der Liebe nennt, die gewöhnlichen Dinge mit außergewöhnlicher Liebe zu tun. Ja. Was kann eine Karmelitin machen in die Syrien? Das ist nichts Aufsehenerregendes oder sonst etwas. Aber sie hat in Wirklichkeit die ganze Welt eigentlich geprägt auch. Ja. Später ist sie, ich nehme das vorweg, zur Patronin der Missionen ernannt worden. Ja, die Therese von Lisieux, die mit 24 Jahren als beschauliche Schwester in Lisieux gestorben ist. Sie selbst ist dann selbst krank geworden, lange nicht erkannt, hat sie Tuberkulose gehabt. Und ist halt immer schwächer geworden. Und was noch schlimmer war, sie hat in dieser Krankheit, das wird beschrieben schon von der Teresa von Avila und von Johannes vom Kreuz, das durchlebt, was man die dunkle Nacht des Glaubens nennt. Das heißt, dass nicht nur das schöne Gefühl beim Beten nicht da ist und die Tröstungen, plötzlich ist der Glaube weg. Ja? Und sie hat selbst gesagt, ich glaube nicht mehr an das ewige Leben. Mir scheint, dass auf dieses sterbliche Leben nichts folgt. Das war ihr Empfinden. Ja? Sie hat also nichts mehr geglaubt, aber die Reaktion auf dieses jetzt falle ich in ein dunkles Loch, war, alles möchte ich aus Liebe zu Gott tun. Also sie hat sich gar keinen Lohn mehr erwartet dafür oder was. Es war nur noch, ihre einzige Motivation war noch die Liebe. Und sonst nichts mehr. Das ist der Grund, warum Gott solche Prüfungen zulässt, weil ein Mensch dadurch sehr gereinigt werden kann und unglaublich reifen kann. Im Kleinen erlebt man das ja auch, aber die großen Heiligen erleben das halt im Großen. Ja. Mit 24 Jahren ist sie gestorben. Was war ihr letzter Satz? Mein Gott, ich liebe dich. Ja, diesen Satz ist sie gestorben. Und davor hat sie schon mal etwas sehr Schönes gesagt, was sich dann eben sehr bald bewahrheitet hat. Sie sagt, wenn ich einmal gestorben bin, dann möchte ich Rosen vom Himmel regnen lassen. Und das heißt, dass sie sich dann einsetzen will, ja, für die sie anrufen. Und das ist einfach wirklich passiert. Die Heiligen sind sozusagen groß geworden, in der Kirche auch immer dadurch, dass Leute begonnen haben, sich ihnen anzuvertrauen, zu ihnen zu beten und dann gemerkt haben, das funktioniert ja wirklich. Ja? Wenn ich die Therese von Lisieux um das bitte, das ist ja, dann passiert ja tatsächlich was. Ja? Und sehr viele Gnaden sind sozusagen geschenkt worden. Jeder kann das gerne in seinem eigenen Anliegen ausprobieren, sich der Therese von Lisieux anzuvertrauen. Bald ist zuerst eine zensurierte Ausgabe und später dann, glaube ich, auch eine vollständige Ausgabe erschienen, ihre Aufzeichnungen, das heißt Geschichte einer Seele, ist auf französischer Sprache erschienene Bücher nach der Bibel das meistgelesene spirituelle Buch. Das haben die Soldaten im Ersten Weltkrieg im Tornister mitgehabt. Das Innenleben einer jungen, jung verstorbenen Nonne in einem beschaulichen Kloster, haben die Soldaten getröstet, wo sie einfach diese Dinge beschrieben hat, ja, die ich jetzt kurz zusammengefasst habe. Das hat eine unglaubliche Wirkung gehabt auf die ganze Kirche, dass man wieder vielleicht auch neu lernen musste, und das muss die Kirche halt immer neu lernen, worauf es wirklich ankommt, ja, dass man bereit ist, auf eigene zu verzichten und die Liebe wirklich zu leben, wenn man sie aber lebt, dass eine unglaubliche Auswirkung hat. Ja. Man da wirklich alles damit bewegen kann, so wie es eben im 13. Kapitel vom 1. Korintherbrief beschrieben wird. 1923 ist Therese dann selig und 1925 heilig gesprochen worden, wie gesagt auch zur Patronin der Mission ernannt worden, neben dem heiligen Franz Xaver, und damals sehr modern, in 30er Jahren auch zur Patronin von Reykjavinke, Therese von Lisieux, Pfarrpatronin von dort. Und erst Johannes Paul II. Hat dann einen wichtigen Schritt gesetzt, wie ich finde. Er hat sie zur Kirchenlehrerin erhoben. Also sie hat keine dogmatischen, zwölfbändigen Lexika verfasst oder sonst etwas, sondern ihr eigenes Glaubensleben lehrt die ganze Kirche. Ja. Und das ist wirklich nicht mehr als dieser kleine Weg. Man kann natürlich da eintauchen und das genau sozusagen mit allen Details, aber das ist der Inhalt ihrer Lehre. Ja. Die kleinen Dinge mit großer Liebe zu tun. Wenn man das nochmal zusammenfassen will, es beginnt damit, dass man bereit ist, die eigene Armut zu erkennen. Das ist etwas, was uns erstaunlicherweise in unserem Stolz natürlich recht schwer fällt. Einfach anzuerkennen, dass man eben nicht kann, dass man nicht ist, dass man dem lieben Gott eigentlich nicht wirklich was anzubieten hat, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass man dann als nächsten Schritt sich wirklich bereit ist, vom lieben Gott alles schenken zu lassen. Also jetzt kann ich nochmal erinnern an dieses frühkindliche Erlebnis von der Therese, wo sie gesagt hat, ich wähle alles. Das war damals ein verwöhntes Kind. Aber nicht umsonst sagt Jesus, wir sollen werden wie die Kinder, die mit der größten Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass sie geliebt sind und dass sie alles geschenkt bekommen. Ja? Also ein fünfjähriges Kind sagt nicht, könnt ihr euch das leisten. Ich will das haben. Ne? Und ja, das sind Kinder, aber das hat also im Umgang mit dem lieben Gott ist das richtig so. Das will der liebe Gott von uns. Ja? Aber das fällt uns oft gar nicht so leicht, interessanterweise, weil ein kleines Kind auch nicht auf die Idee kommt, dass es reicher ist als die Eltern. Es bittet ja die Eltern, weil es weiß, dass die Eltern Dinge haben und können, die es selbst nicht kann und hat. Ja? Genau darum geht es. Wenn man sich wirklich beschenken lässt, ist die Folge davon, Selbstbarmherzigkeit zu erweisen. Ja? Also denkt man an diese Schwester, die sicher war, die Lieblingsmitschwester gewesen zu sein, weil sie so barmherzig, so liebevoll von der Therese behandelt worden ist. Ja? Kleine Taten aus Liebe zu tun, die Großes bewirken, habe ich schon gesagt. Alles das ist ja in Wirklichkeit nicht irgendeine neue Lehre oder eine neue Idee, sondern es ist das, was Christentum ausmacht. Es heißt, eins zu werden mit Christus. Deswegen ist Gott Mensch geworden, damit wir uns mit ihm vereinigen können, damit Christus in uns leben kann, damit wir Kinder Gottes sind, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Aber nur über ihn geht das. Nicht aus eigener Kraft können wir das tun, sondern weil Christus sozusagen in uns lebt. Das heißt sogar, dass die Menschwerdung Gottes sozusagen sich fortsetzt in uns, weil in jedem in uns Christus sozusagen lebendig sein soll. Ja? Nichts Außergewöhnliches tun, sondern das Gewöhnliche außergewöhnlich gut tun. Das ist der kleine Weg. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man sozusagen versucht, auch jemanden im O-Ton zu hören. Ich habe ein paar Zitate von der Therese herausgesucht. Ich möchte einfach vorlesen und sich setzen lassen. Ich wollte mich selbst vergessen, um anderen Freude zu machen. Von da an war ich glücklich. Das war dieses Erlebnis zu Weihnachten. Ja. Wenn uns Verzweiflung überkommt, liegt es gewöhnlich daran, dass wir zu viel an die Vergangenheit und die Zukunft denken. Sehr klug. Mir hat einmal ein Priester gesagt, der liebe Gott schenkt keine Gnaden für den Konjunktiv. Was wäre, wenn jetzt und in 2 Jahren und so? Das ist jetzt nicht relevant. Wir leben jetzt. Ja. Auch eigentlich sehr kindlich, aber sehr weise eben auch. Die Freude steckt nicht in den Dingen, sondern im Innersten unserer Seele. Ja. Wenn ich glaube, durch Konsum oder sonst etwas glücklich zu werden, werde ich Schiffbruch erleiden. Wenn ich in mein Innerstes schaue, werde ich dort Gott finden. Denn niemand anderes ist natürlich damit gemeint. Jetzt bin ich krank und werde nicht mehr gesund. Nichtsdestoweniger bleibe ich im Frieden. Seit langem schon gehöre ich mir nicht mehr an. Ich bin Jesus vollständig ausgeliefert. Schön, wenn man das von sich sagen kann. Dann nicht der Tod wird mich holen, sondern der liebe Gott. Auch schön, wenn jemand das im Sterben liegt, so sagen. Gott lässt Menschen die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Das ist eben interessant, dass ich kann jedem raten, auch einmal, wir haben das einmal mit der Pfarre gemacht, einen Besuch, Karmelitinnen zu besuchen, Schwestern zu treffen, die ein Leben lang hinter Klostermauern verbringen und nur beten, was die übers Leben wissen, wie die Dinge verstehen. Ja, da sieht man, woher die eigentliche Weisheit kommt. Ja. Nicht durch Forschung, sondern der liebe Gott zeigt sie uns. Das Einzige, um das uns niemand beneidet, ist der letzte Platz. Darum gibt es auf diesem Platz weder Eitelkeit noch Herzensleid. Sehr praktisch. Ich habe es nie bereut, mich für die Liebe entschieden zu haben. Ja. Aber sie hat sich halt wirklich für die Liebe entschieden. Sie hat wirklich gesagt, ich will lieben. Ich will von mir selbst absehen, anderen schenken. Das bedeutet Liebe. Eine Seele ohne Schweigen ist wie eine Stadt ohne Schutz. Und wer das Schweigen pflegt, bewahrt seine Seele. Auch, glaube ich, in unsere Zeit hineingesagt. wenn alle nicht mehr, weil es immer dasselbe ist, den Spruch von der Mutter Teresa lesen, werde ich das vielleicht aufhängen in der Kirche. Beten heißt nicht viel reden, sondern viel lieben. Das Vertrauen mag alles, es bewirkt Wunder. Auch das sehr schön. Es ist der Liebe eigen, auf 1000 verschiedene Weisen zu wirken. Die Liebe ist immer fantasievoll, entdeckt immer was Neues. Ja. Fahrt nicht so immer in eingefahrenen Bahnen. Ich halte es für besser, zu Gott zu sprechen, als über ihn. Auch gut. Man kann nichts Gutes wirken, wenn man sich selbst sucht. Es ist immer dasselbe eigentlich. Ja. Man muss von sich selbst absehen, lieben heißt, Freude daran zu haben, zu schenken, für den anderen da zu sein. Man muss Gott beim Herzen zu packen verstehen, das ist seine schwache Seite. Ja. Aber das ist ein unmittelbarer Umgang mit Gott. Ja. Für die Therese von Lisieux ist Gott nicht in den Ideen eine theologische Lehre. Sie kennt Gott und geht mit ihm um und ist enttäuscht, wenn er nicht da ist und so weiter. Nicht? Das müssen wir von ihr lernen. Nichts macht glücklicher, als gut über den Nächsten zu denken. Bitte. Wir müssen unsere Unvollkommenheit annehmen und lieben und nicht länger daran arbeiten, Heilige zu werden, sondern nur uns mühen, Gott Freude zu machen. Da muss man ein bisschen den Hintergrund vielleicht beleuchten. Natürlich sollen wir Heilige werden. Aber, dieses Wunsch sollte man schon haben, aber der Weg dorthin, die Therese von Lisieux wollte ganz eindeutig eine Heilige werden, hat es auch geschafft, aber eben nicht, um jetzt das Klassenziel zu erreichen oder sonst etwas, sondern, was kann ich für Gott tun? Ach, das wäre doch was Schönes. Diese Motivation eben, im Gipfelpunkt habe ich das erzählt, wie sie nicht einmal mehr an den Himmel geglaubt hat, aber an die Liebe zu Gott, die hat sie noch gehabt, deswegen wollte sie gut sein. Nicht? Wenn das die Motivation ist. Verschiedenheit muss kein Grund für Rivalität sein, sondern Ermutigung, am eigenen Weg nicht stehen zu bleiben. Es ist ganz lustig, dass man oft im anderen, wenn man sich ärgert, sieht man immer nur die Dinge, die noch nicht so gut entwickelt sind. Wieso ist der noch nicht so und so, wo ich das doch schon schaffe? Ja? Warum ist er noch nicht so geduldig wie ich oder was weiß ich? Ja? Und der liebe Gott entwickelt ja in jedem andere Tugenden. Der hat vielleicht schon längst andere Tugenden. Und ich habe vielleicht die Tugenden oder sonst etwas. Also Rivalität ist sicher nie der richtige Weg. Nicht? Verschiedenheit muss kein Grund für Rivalität sein, sondern Ermutigung, am eigenen Weg nicht stehen zu bleiben. Setzen wir uns auf den letzten Platz. Niemand wird mit uns streiten. Maria ist derjenige Mensch, der wie kein anderer ihren Sohn kennt. Sie ist berufen, Mutter der Menschen zu sein. Natürlich, wie alle Heiligen, war die Therese von Lisieux eine ganz große Marienverehrerin. Ja. Das war für sie ganz, ganz klar, das war ihre Mutter. Dieselbe Sorgfalt wie auf den Körper muss man auch auf die Seele verwenden. Meist denkt man nicht daran und verletzt sie. Also es ist wirklich lustig, wenn wir körperlich die gleichen Blödheiten machen, wie wir es oft seelisch machen. Ja. Wenn man weiß, dass verletzt bei der Seele jetzt hier jemanden lieblos zu behandeln oder das anzuschauen oder sich mit diesen Dingen zu beschäftigen oder das zu vernachlässigen. Also stellen wir uns vor, wir würden unseren Körper dann, ja, ich hack mir halt deine Finger ab, mein Gott, ja, das tut halt weh, ich verletze mich halt. Und so, das würden wir nie machen. Ja, da sind wir dann bei der Seele schon. Ja, also ist ganz wichtig, dass wir als Christen lernen, die richtige Sicht zu haben. Ich leide nicht, ich erfasse nur den Augenblick, ohne mich um das, was kommt, zu kümmern. Ja, also eben, nicht in der Vergangenheit verhaftet sein, nicht immer Angst vor der Zukunft zu haben, das jetzt zählt. Ich habe schon gesagt, also bei der Therese von Lisieux geht das alles in ein. Ihr Leben, ihr Wirken, ihre Lehre und so weiter, das ist eins. Das sollte eigentlich bei allen so sein. Es wäre komisch, wenn jemand die schönsten theologischen Ideen entwickelt, aber selbst halt gar nicht heiligmäßig lebt oder so etwas. Oder sehr heiligmäßig lebt, aber man weiß nicht warum und wie. Bei ihr ist alles eins und das ist eigentlich sehr schön. Sie hat natürlich auch nicht sehr viel Zeit gehabt. Sie ist 24 Jahre alt geworden nur. Aber bis heute wirkt sie nach. Und es gibt so viele Menschen, die hinpilgern wollen. Also es gibt, glaube ich, 2 Millionen Pilger, die nach Lisieux kommen. Da steht, die größte im 20. Jahrhundert gebaute katholische Kirche steht dort herum. Eine Riesenbasilika, sind große Wallfahrten dorthin. Ist nach Lourdes der zweitgrößte Wallfahrtsort in Frankreich. weil viele Menschen sich wirklich viel erwartet haben von der Thérèse Monsieur und auch bekommen. Und vor ein paar Jahren hat man etwas begonnen, was ich sehr herzlich finde, dass gesagt, also alle sollen irgendwie auch die Thérèse Monsieur verehren können. Also es hat man ihre Reliquien auf die Reise geschickt, die umkreisten seit Jahren den Weltkugel und kommen überall hin. Also hier und da kommen sie auch in Stephansdom, und dann wieder freut sich der Kardinal, der die Thérèse Monsieur besonders verehrt hat, auch ihr Bild aufhängen lassen im Stephansdom. Ich kann nur jedem raten, es auszuprobieren, die Thérèse Monsieur wirklich nicht nur als Fürsprecherin zu verwenden, das kann man auch machen, sondern wirklich auch zu schauen, was man konkret für das eigene Leben, für die eigene Berufung von ihr lernen kann, dass man wirklich auch selbst sich auf diesen kleinen Weg der Liebe begibt.